Das ist heute eine Geschichte, die kennt jedes Kind. Also zumindest zu meiner Schulzeit kannte diese Geschichte jedes Kind, denn sie hatten sie alle im Religionsunterricht. Und ich bin mir sicher, nicht nur fromme Leute kennen diese Geschichte, auch Nichtgläubige oder Nichtchristen. Jesus wird vom Teufel leibhaftig in der Wüste versucht und in Jerusalem. Und dann erfahren wir auch, wie Jesus mit dieser Versuchung umgeht. Das ist für uns wunderbar, diese Geschichte, die Jesus da in der Wüste mit dem Teufel erlebt. Wir müssen uns hier ganz im Klaren sein, das ist ein Tatsachenbericht. Denn wenn ihr schaut an den Anfang des Lukas-Evangeliums, da wird sehr deutlich, dass Lukas seine gesamten Berichte auf Zeugenaussagen basiert. Und er sagt, ich habe alles ganz genau geprüft. Ich bin dem allem ganz genau nachgegangen. Und so müssen wir davon ausgehen, dass der Teufel dem Jesus in der Wüste leibhaftig erschienen ist und ihn dort versucht hat. Wir lesen einmal den Text, beziehungsweise ich lese den Text des Lukas Kapitel 4, Verse 1 bis 13. Ihr könnt gerne mitlesen. Nachher während der Predigt erscheinen noch einzelne Verse darauf, auf die ich besonders eingehen werde. Kapitel 4, 1 bis 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er, der Teufel, führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Bis dahin das Wort Gottes, diese Geschichte. Ich frage euch, ist diese Geschichte ein Modell für uns, wie wir mit Versuchungen umgehen sollen? Wird uns Jesus hier als Vorbild geschildert, der uns zeigt, wie wir mit Versuchungen umgehen sollen? Wenn das so wäre, dann wären wir die Ärmsten in der ganzen Welt. Natürlich in gewisser Weise und unter gewissen Bedingungen ist Jesus hier für uns ein Vorbild. Aber das müssen wir näher untersuchen. Es geht hier in erster Linie, auch wenn das nicht explizit im Text steht, es geht in erster Linie um Jesus als einen Stellvertreter. Und zweitens um Jesus als einen Erneuerer. Und das möchte ich gerne aufzeigen. Vier Fragen haben wir heute 4 Fragen. Erstens, was waren die Begleitumstände der Versuchung Jesu? Zweitens, worin bestand die Versuchung Jesu? Inhaltlich? Drittens, wie ist Jesus diesen Versuchungen begegnet? Und viertens, was hat das alles mit uns zu tun? Kommen wir zum ersten Punkt. Jesus aber, Vers 1 und 2, ich lese es nochmal, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. 40 Tage vom Teufel versucht und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Jesus kommt von seiner Taufe her vom Jordan. Das war ein Spektakel, da hörten die Menschen, die Menge, eine Stimme vom Himmel, Gottes Stimme, die sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und dann sahen die Menschen, wie der Heilige Geist sichtbar auf Jesus herabkam. Und dann heißt es ihr, eben dieser Geist Gottes, Jesus war erfüllt von diesem Geist, eben dieser Geist Gottes, der führt ihn in die Wüste. Mit anderen Worten, Gott führte ihn in die Wüste. Und warum führte ihn Gott, beziehungsweise der Heilige Geist in die Wüste? Damit er dort vom Teufel versucht werden sollte. Denn das war Teil des Heilsplans Gottes. Wir sehen das später noch. Die Bedingungen selbst waren krass. Jesus ist in der Wüste. Wahrscheinlich ist es ein Gebiet nordwestlich des Toten Meeres, trocken, unfruchtbar, öde. Und Jesus fastete, er fastete in der Wüste, er aß nichts, 40 Tage lang. Und dann heißt es hier, in diesen 40 Tagen wurde er vom Satan versucht. Er wurde vom Satan 40 Tage lang versucht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal 40 Tage lang gefastet habt. Wenn ihr schon mal 40 Tage lang gefastet habt, habt ihr schon mal 40 Tage lang in der Wüste gefastet. Ihr könnt euch vorstellen, wie geschwächt Jesus war, körperlich, am Ende dieser Tage. Vielleicht mag der eine oder andere sagen, ja, aber der ist ja Gottes Sohn, das ist ja kein Problem für den. Aber hier im Text steht, am Ende war er hungrig. So lapidar heißt es da. Am Ende war er hungrig. Liebe Leute, der verging vor Hunger. Der spürte den ganzen menschlichen Hunger. Das waren die Begleitumstände der Versuchung für Jesus. Wir haben ein paar Lernstationen während dieser Predigt. Aber erschreckt nicht. Gott wird uns helfen, diese Lernstation zu bewältigen. Das ist die erste Lernstation. Der Satan greift an, wenn wir körperlich geschwächt sind. Der Satan versucht uns, wenn wir auch seelisch geschwächt sind. Oder wie auch immer, in Schwächeperioden, Problemen, Krisen. Der Satan will uns genau dann versuchen. Seid euch dessen bewusst. Und betet genau dann. Und wenn ihr nicht könnt, dann lasst genau dann für euch beten. Das sind die Situationen, wo Satan zur Versuchung greift. Woher kommt uns Hilfe in dieser Situation? Das erfahren wir später. So, jetzt gehen wir weiter. Ja. Was bezweckt Satan mit seinen Versuchungen? Worin bestanden die Versuchungen? Ich möchte aber zunächst mal sagen, genau das, was ihr da projiziert seht. Was möchte Satan eigentlich erreichen, wenn er dich versucht, wenn er Jesus versucht? Er möchte erreichen, dass du gegen Gott rebellierst. Das möchte er erreichen. Dass du ihm ungehorsam bist. Genau das will er. Und er will auch, dass du Gott vom Thron stößt. Seine Herrschaft in Frage stellst, ihn durch irgendetwas anderes als den Oberbefehlshaber ersetzt. Das möchte der Satan, das wollte er schon im Paradies, als er Adam und Eva versuchte. Alle Versuchungen, die Jesus hier begegnen durch den Satan, laufen nach diesem Prinzip. Alle. Das sind drei. Sie laufen nach diesem Prinzip. Erste Versuchung. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Ihr müsst überlegen, in welcher Situation Jesus ist. Hunger nach 40 Tagen Fasten. Und da kommt der Teufel und sagt: Hey, guck mal, wenn du Gottes Sohn bist, du kannst zu den Steinen sprechen oder zu irgendwas, dass es Brot werde. Kennen wir so solche Versuchungen? Wir kennen sie aus Jesu Leben. Überlegt mal, was am Kreuz passierte, als Jesus am Kreuz hing. Da kamen Leute vorbei, die sagten: Wenn du Gottes Sohn bist. Das Interessante bei der Taufe Jesu, kurz in Klammern gesagt, bei der Taufe Jesu, da erschallt ja die Stimme vom Himmel und Gott sagte: Das ist mein geliebter Sohn. Und hier greift der Satan das auf: Wenn du Gottes Sohn bist. Und genau dasselbe am Kreuz: Wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch runter. Warum ist Christus nicht runtergekommen? Weil Gott wollte, dass er blieb. Weil Gott, der Vater, wollte, dass er blieb, um unserer Schuld willen, damit er büßen konnte für unsere Schuld. Gott wollte, dass er nicht herabstieg. Und so ist es hier in der Wüste auch. Gott will nicht, dass Jesus, er wollte nicht, dass Jesus diese Steine in Brot verwandelt. Prinzipiell wäre es keine Sünde gewesen, ne? Jesus hat ja Hunger. Einige Bibelfeste erinnern sich an die Schaubrote, die, wer war das, der die aß? David aß, als er in das Allerheiligste ging. Ja? Was wäre das hier für eine Sünde? Warum wäre das Sünde gewesen? Jesus verwandelt die Steine in Brot und fängt an zu essen. Warum hat es Jesus nicht getan? Weil Gott das nicht für ihn vorgesehen hatte. Gott wollte, dass Jesus zum Ausdruck bringt, es gibt Wichtigeres, es gibt Entscheidenderes, es gibt Essentielleres als meine körperlichen Bedürfnisse. Und deshalb spricht er zum Teufel: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Interessant, Jesus sagt: Er lebt nicht vom Brot allein, das bedeutet, er lebt ja auch vom Brot. Er lebt nicht allein davon, aber davon lebt er auch. Und es ist okay, körperliche Bedürfnisse zu stillen und zu erfüllen. Das ist richtig und wichtig. Aber worauf will Jesus hindeuten, wenn er sagt, sondern von einem jeglichen Wort Gottes? Ich formuliere es mal so: Es ist besser zu verhungern, als das Wort Gottes in seinem Leben zu verpassen. Es ist besser, vor Hunger zu sterben, als das ewige Leben zu verpassen. Es ist besser, körperliche, seelische Bedürfnisse zurückzustellen, als vom Teufel versucht zu werden oder der Versuchung zu erliegen. Das gilt für das gesamte Leben, aber natürlich gibt es Situationen in deinem Leben, in meinem Leben, wo die körperlichen Bedürfnisse Vorrang haben. Alles hat seine Zeit, das ist richtig. Wenn ich krank bin und fiebrig bin und lieg im Bett, dann muss ich mich ausruhen. Das ist logisch. Wenn ich während der Gebetsgemeinschaft mal auf die keramische Abteilung muss, dann muss ich dahin, sonst passiert ein Malheur. Es gibt Situationen, wo körperlich-seelische Bedürfnisse Vorrang haben. Aber das gilt nicht für das Leben insgesamt. Es gibt Zeiten, liebe Freunde, es kann vorkommen, dass du mal dein Abendessen ausfallen lassen musst oder verschieben musst, wenn es Not tut, mit anderen gemeinsam zu beten. Es kann mal sein, dass du nur 3 Stunden geschlafen hast von Samstag auf Sonntag und du total müde bist, aber deine Beziehung zu Jesus hängt völlig durch. Dann ist es mal gut, auch wenn du so müde bist, trotzdem in den Gottesdienst zu gehen. Wir müssen immer die Prioritäten beurteilen, liebe Gemeinde. Betet darum, dass ihr sie richtig beurteilt. In den einzelnen Situationen. Gott gibt uns kein Schema F. Wir sind verantwortlich vor ihm. Er gibt uns kein Schema F. Er sagt, prüfe doch, wie es steht um deinen Glauben. Prüfe doch. Das war die erste Versuchung. Jetzt kommt die zweite. Ja, der Kontext ist, der Teufel führt Jesus auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Macht und Herrlichkeit der Welt in einem Augenblick. Und dann sagt er zu ihm, dir will ich alle diese Macht und Herrlichkeit geben, wenn du nur nun vor mir anbetest, so soll dir alles gehören. Das gleiche Prinzip. Der Teufel möchte angebetet werden. Hätte Jesus den Teufel angebetet, dann hätte er wahrlich Gott vom Thron gestoßen. Denn Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Nein, Gott will seinen Thron nicht teilen. Er möchte allein angebetet werden und das ist gut so. Das ist gut für uns auch. Er möchte seinen Thron nicht mit anderen teilen, schon gar nicht mit dem Teufel. Und der Teufel verspricht ihm ja was Tolles. Ich verallgemeinere das jetzt mal. Alle Reiche und Herrlichkeit dieser Welt, alle Macht, alles Ansehen, alle Ehre, allen Wohlstand. Alles, alle Üppigkeit dieser Welt. Und er möchte, dass Jesus diese Üppigkeit dieser Welt eintauscht gegen Gott. Gegen die Anbetung Gottes. Er möchte, dass er sie eintauscht gegen die Anbetung Gottes. Liebe Freunde, wenn wir die Herrlichkeit dieser Welt anbeten, was sie auch immer sei, beten wir den Teufel an. Ich frage euch, zweite Lernstation. Was bedeutet dir die Herrlichkeit dieser Welt mit allem Wohlstand, mit allen Annehmlichkeiten, mit allen Errungenschaften, mit aller Macht, mit deinem persönlichen Einfluss, mit all deinem Wohlstand? Was bedeutet dir das im Vergleich mit der Herrlichkeit Gottes? Mit der Herrlichkeit eines Lebens mit Jesus, mit der Herrlichkeit Jesu in deinem Leben selbst und mit dem ewigen Leben, das auf dich wartet. Was bedeutet das? Stell dir diese Frage. sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dritte Versuchung. Ja, der Teufel lässt nicht locker. Ne? 40 Tage lang hat er Jesus getriezt. 40 Tage lang. Und er, der Teufel, führte Jesus nach Jerusalem auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Was ist hier los? Was hat der Satan, was führt er im Schilde? Das können wir aufschließen, wenn wir die Antwort Jesu lesen. Die steht auf der nächsten Folie. Danke. Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Teufel sagt: Stürze dich auch ab von der Zinne des Tempels. Die Engel kommen und werden dich bewahren. Und du wirst trockenen Fußes oder heilen Fußes unten ankommen. Und Jesus antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Habt ihr das schon mal erlebt, vielleicht die Eltern unter uns, die Kinder haben? Ich will ein Eis. Sofort. Ich sage jetzt nicht, wie ihr da als pädagogische Eltern drauf reagieren solltet, aber ihr wüsstet schon wie. Wenigstens würde man sagen, wie heißt das Zauberwort? Ich will ein Eis. Wisst ihr, was sich viel besser anhört? Bitte, Mama, darf ich ein Eis haben? Wenn das Kind so kommt, bitte, darf ich ein Eis haben? Dann zeigt es damit, die Entscheidungsgewalt liegt bei den Eltern. Ja? Die Eltern können sagen, nee, jetzt nicht. Du hattest doch vor 2 Stunden schon ein Eis. Oder wir essen ja gleich. Oder nein, ich habe kein Geld dabei. Oder ja, gerne. Das Kind signalisiert, die Entscheidungsgewalt liegt bei den Eltern. Und genau das ist hier das Problem. Wäre Jesus gesprungen, er hätte von Gott Bewahrung gefordert. Ehre natürlich. Stellt euch die Leute vor, die das sehen. Der springt runter von der Zinne des Tempels und kommt da heil unten an. Was für ein Spektakel. Nein, Gott kann man nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Und genau das hätte Jesus getan. Du kannst Gott nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Er ist auf dem Thron. Gott vorzuschreiben, was er zu tun hat, bedeutet, ihn vom Thron zu stoßen. Er hat allein die Entscheidungsgewalt. Du darfst ihn um alles bitten. Du kannst ihn bitten, was auf deinem Herzen liegt. Du kannst ihm kommen: Aber lieber Vater, bitte. Aber ob ein Wunder geschieht und wie ein Wunder geschieht und warum ein Wunder geschieht und wann ein Wunder geschieht, das ist allein die Entscheidung Gottes. Du kannst drum bitten, ja, aber es ist allein die Entscheidung Gottes. Du kannst ihn nicht, kannst von ihm das nicht fordern. Genau zu so etwas ruft der Teufel hier Jesus auf. Genau zu so etwas. Und deshalb jagt Jesus auch: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Forder ihn nicht heraus. Das heißt, wenn du, für banales Beispiel, das heißt, wenn du krank bist, und du sagst, Herr, mach mich gesund, ich gehe nicht zum Arzt. Das Gott versuchen. Herr, mach mich gesund, ich gehe nicht zum Arzt. Du forderst ihn auf, komm, mach mich gesund. Du kannst ihm sagen, bitte Herr, mach mich gesund. Und dann wird der Oberarzt aller Oberärzte, auch der Oberärzte auf Erden, er wird das Richtige tun. Er wird das richtige Wetter schicken. Er wird das Richtige tun. Vertraut auf Gott. Das war die dritte Versuchung. So, jetzt kommt die nächste Frage. Wie widersteht Jesus den Versuchungen? Und die aufmerksam gelesen haben und die diese Geschichte kennen, die wissen es ja schon. Jesus zitiert die Schrift. Jesus zitiert die Schrift und er sagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es ist gesagt. Und zwar, wo ist es gesagt? In der Schrift, in der Bibel. Und damit demonstriert Jesus, was da in der Schrift steht. Das ist Gottes Wille. Das ist sein Wort. Er hält dem Satan die Wahrheit Gottes vor, den Willen Gottes vor und entscheidet nicht eigenmächtig. Jesus entscheidet nicht eigenmächtig. Interessanter Vers, den ich dazu gefunden habe, aber ihr kennt den auch, habt ihr alle schon gelesen. Ich zitiere aus Johannes 5, 19. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleichweise auch der Sohn. Ja, Jesus ist in vollkommenem Einklang mit dem Vater. Und deshalb sagt er, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und der Satan ist clever, sehr clever. Ich glaube, der kennt die Bibel besser als ihr und als ich sowieso. Der ist clever und zitiert seinerseits die Schrift und sagt, er wird seinen Engeln, es steht geschrieben, sagt der Satan, es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Oh, steht doch in der Bibel. Jesus kontert. Ihr wisst schon wie, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Was lernen wir heraus? Nächste Lernstation. Die Bibel ist so ein Schatz. Das Wort Gottes, das wir haben, ist so ein Schatz. Esst es auf. Studiert es, lest es. Es schützt mit Gottes Hilfe und Jesu Gnade vor Versuchungen. Und löst keine Verse aus dem Zusammenhang heraus, damit euer Wunsch in Erfüllung geht. Betrachtet die Bibel im Gesamtzusammenhang. Man muss immer die Botschaft der gesamten Bibel betrachten. Nicht einzelne Verse nehmen und sie aus dem Kontext herausreißen. Ja, ich weiß, und das ist auch richtig, unsere Erkenntnis ist Stückwerk und es wird sie bleiben bis zum Ende unseres Lebens. Aber du kannst Gott immer bitten, du kannst Gott immer bitten, dass er dir zeigt, was du wissen musst für dich aus der Schrift. Letzter Punkt. Was hat dieses Versuchungsgeschehen in der Wüste mit uns zu tun? Wisst ihr, dass das ein Erlösungsakt ist? Es ist ein Erlösungsakt erster Güte. Wir müssen hier jetzt ganz genau verstehen, dass Jesus der letzte Adam war und ist. Der letzte Adam. Zitiere einen Vers dazu. Wo steht er? Zitiere einen Vers dazu. 1. Korinther 15, 45. Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Jesus ist der letzte Adam. So, und jetzt denkt mal an den ersten Adam. Was war mit dem falsch? Der erste Adam mit seiner Frau unterlag der Versuchung des Teufels im Paradies. Der hatte es viel besser als Jesus war in der Wüste. Der erste Adam war im Paradies. Alles konnte er haben, alle Üppigkeit. Von einem Baum durfte er nicht essen. Aber der Teufel ist geschickt, sagt, oh, wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du sein wie Gott. Versteht ihr? Selbe Prinzip. Thronbesteigung. Wirst du sein wie Gott. Und Adam unterlag der Versuchung. Und wir sind alle Menschen, ganz grundsätzlich, alle Menschen sind Nachkommen Adams, sind Nachkommen des ersten Adams. Und alle Menschen in dieser Nachkommenschaft sündigen wie Adam, unterliegen der Versuchung wie Adam. Leute, glaubt nicht, wenn ihr an Jesu Stelle gewesen wärt in der Wüste und auf der Zinne des Tempels, glaubt nicht, dass ihr da bestanden hättet. Wir wären krachend gescheitert. Krachend gescheitert. Weil der Satan zu immer schärferen Mitteln greift. Bei mir mag das reichen, wenn er mit so einer kleinen Versuchung kommt. Und schon kippe ich. 40 Tage lang hat er Jesus getriezt mit Versuchungen. Was hättest du ausgehalten? Und deshalb ist das so wichtig hier, dass Jesus der letzte Adam war und ist, um die Niederlage des ersten Adam auszugleichen, beziehungsweise zunichte zu machen. Jesus starb für uns. Hier sind zwei Begriffe wichtig. Ich greife das auf, was ich am Anfang der Predigt sagte. Was wird hier deutlich bei diesem Geschehen in der Wüste? Es wird deutlich, Jesus handelt als Stellvertreter. Und Jesus handelt auch als Erneuerer. Jesus handelt als Stellvertreter. Ihr könnt euch alle vorstellen, er starb am Kreuz für uns. Für unsere Schuld, stellvertretend. Er hing am Kreuz, um für uns stellvertretend die Strafe zu tragen. Er war in der Wüste und widerstand dem Teufel und siegte gegen den Teufel für uns. Das war Stellvertreterhandeln. Nicht nur bei der Versuchung in der Wüste, sondern auch in seinem ganzen Leben besiegte er den Teufel für uns, weil wir gescheitert wären. Er tat es für uns. Und jetzt kommt aber ein wichtiger zweiter Aspekt dazu, nämlich der Erneuerungsaspekt. Versucht das mal zu illustrieren. Den ersten Aspekt, der Stellvertreteraspekt. Versucht das mal zu illustrieren, ganz einfach. Ein Familienvater erbt von seinen Eltern den gesamten Besitz. Und was macht der Familienvater? Der gibt diesen Besitz weiter an seine Kinder, an seine Frau, an andere. Der Familienvater hat geerbt, aber er gibt es alles weiter an andere. Er hat stellvertretend geerbt für alle anderen. Jesus hat stellvertretend geerbt für uns alle, und zwar den Sieg gegen die Versuchung. Den Sieg gegen den Teufel, das hat Jesus geerbt. Und jetzt kommt der zweite Aspekt, der Erneuerer-Aspekt. Du bist in einem Strudel, in einem Wasserwirbel. Und du bist dort gefangen, weil der Sog so stark ist. Der Sog der Versuchung ist so stark. Und du kannst dich nicht retten. Und dann kommt ein großes Boot, ein großes Schiff kommt vorbei. Dieser Wasserwirbel macht dem großen Schiff nichts aus. Dann kommt ein großes Schiff vorbei und du wirst an Bord gerettet. Und fährst mit dem Schiff weiter über diesen Strudel hinweg. Ergreife die Hand Jesu. Ergreife die Hand Jesu. Er zieht dich auf sein Boot, damit du in seinem Fahrwasser fahren kannst. In Epheser 3, 17, da heißt es, durch den Glauben wohnt Christus in uns. Durch den Glauben wohnt Christus in uns. Jetzt übertragen wir das mal. Durch den Glauben wohnt der letzte Adam in uns. Durch den Glauben wohnt der letzte Adam, der den sämtlichen Versuchungen des Teufels in seinem Leben widerstanden hat. Er wohnt in uns. Und seine Kraft ist größer als die des ersten Adam. Und er hat den Versuchungen für uns widerstanden, im Gegensatz zum ersten Adam. Der letzte Adam Christus wohnt in uns durch den Glauben, wenn wir Jesus vertrauen, ihn an der Hand nehmen, uns mit ihm identifizieren, dann wohnt in uns die Kraft, dann wohnt in uns die große Kraft, den Versuchungen zu widerstehen. Weil Jesus diese Kraft hat. Ich fasse zusammen. Erstens, nehmt Jesus auf. Nehmt ihn auf als den ersten Adam. Du kannst die Danke, hast du schon. Nehmt Jesus auf als den letzten Adam, der allein in der Lage ist, euch zu helfen in Versuchungen. Allein er ist dazu in der Lage. Drum bittet um seine Kraft in Versuchungen. Bittet, dass er in euch diesen ersten Adam platt macht in den Versuchungen. Drittens, betet insbesondere in Notzeiten, in Krisenzeiten, in Zeiten körperlicher Schwäche, in Zeiten seelischer Schwäche. Betet besonders dann. Und ich weiß, oft kann man dann nicht beten, weil man zu schwach ist. Dann lasst andere für euch beten. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig. Weil der Teufel bevorzugt dann versucht. Und viertens, esst das Wort Gottes. Das ist eine Waffe im Kampf. Das war eine Waffe des letzten Adam, Jesus, im Kampf gegen die Versuchung. Warum sollte sie uns nicht helfen, wenn wir im Gebet mit der Bibel umgehen, Gottes Wort verspeisen, Gottes Wort studieren, Gottes Wort immer wieder lesen, in Gottes Wort immer wieder eintauchen. Wenn wir dabei Gott bitten, zeig mir, was du willst von mir. Hilf mir, mit deinem Wort zu widerstehen. Hilf mir, mit deiner Schrift zu widerstehen. Leute, was für einen Schatz haben wir da? Und was für einen Schatz haben wir mit Jesus, dem letzten Adam, der endgültig Schluss gemacht hat mit der Niederlage gegen Versuchungen und der uns erneuert durch seinen Geist. Amen. Wir gehen nahtlos über zum Abendmahl. Da brauche ich nicht mehr viel sagen. Er starb für uns. Jesus starb für uns am Kreuz, so wie er für uns den Teufel besiegte in den Versuchungen und wie er den Tod besiegte, als er auferstand. Er hing an unserer Statt am Kreuz. Für uns. Und das wollen wir heute begehen, an das wollen wir uns erinnern, das dürfen wir feiern, darüber dürfen wir und sollen wir jubeln und uns freuen. Das ist die Lösung. Und deshalb möchte ich alle gerne zum Abendmahl einladen, die Jesus an der Hand nehmen wollen. Die sagen wollen, komm, du letzter Adam, komm in mein Leben. Und allen, die das erneuern wollen im Gebet und sagen wollen, komm, du letzter Adam, komm in mein Leben. Ich nehme deine Hand, die du ausgestreckt hast. Wer das wirklich sagen möchte und kann, der ist herzlich zum Abendmahl eingeladen. Wir feiern das Abendmahl wie immer in der letzten Zeit. Zuerst wird das Brot an alle verteilt. Bitte wartet, bis wir alle zusammen dann das Brot einnehmen nach den Einsetzungsworten. Dann wird auch der Saft an alle verteilt. Bitte wartet mit dem Trinken, bis wir alle gemeinsam daraus trinken nach den Einsetzungsworten. So wird das ablaufen. Ich brauche noch einen, der hilft beim Austeilen.
Sonja.
Sonja, danke Sonja. Wir hören, normalerweise beten wir jetzt ein Bußgebet. Wir machen das heute mal anders. Wir spielen ein Lied ein von Zephora Nelson mit dem Titel Vergeben. Ich bitte euch dabei, die Augen zu schließen und dieses Lied mitzubeten. Und danach habt ihr noch Zeit, für euch selbst mit Jesus zu sprechen, eure Sünden zu bekennen und dergleichen. Also eine stille Zeit nach diesem Lied, das wir jetzt hören.
Diese Hoffnung halte ich fest und stehe wie